Ja, ich möchte heute über etwas reden, was in unserem Erfahrungsbereich liegt und etwas, was wir auch niemals erfahren werden und hoffentlich nicht erfahren werden. Es geht einmal um das Thema Leiden. Und im Besonderen natürlich dann um Leiden, die unser Herr ertragen oder erleiden musste, indem er wusste, ich bin gekommen in die Welt, um zu sterben für andere. Dieses, was man als Empfindung, als Vorempfinden bezeichnen kann, dass er sterben musste, dass er den Tod am Kreuz erleiden musste, habe ich so bezeichnet, im Vorempfinden seines Todes. Für den Herrn war es so, er war ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. So sagt es uns Jesaja. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich natürlich erstmal, dass wir das dann loshaben, kurz anschauen, wo wir denn leiden. Als Christen, als Menschen, möchte etwas dazu sagen, wo wir auch leiden sollen, wo es also unser Auftrag ist. Dann rede ich natürlich, das ist das Hauptthema, darüber, wo er gelitten hat. Aber dazu gehört auch dann etwas, was ich sagen möchte, wo wir nicht leiden sollen. Und dann geht es um sein Leiden, in dem er wusste, er muss sterben und diesen bitteren Tod am Kreuz erleiden. Ja, wer von euch hat denn schon mit Leid Erfahrung gemacht? Ich glaube, wenn ihr jetzt die Hände heben müsstet, könnt ihr mir vorstellen, jeder müsste eigentlich die Hand heben. In der einen oder anderen Weise kennen wir uns da schon aus. Das muss gar nicht nur sein als Christ, also ich denke, als Kirsten sich jetzt da die Hand oder was der Arm gebrochen hat, hat sie wohl auch Schmerzen gehabt. Das geht meistens nicht ohne ab. Und das ist auch eine Form von Leiden. Vielleicht hat der eine oder andere auch ganz konkrete Erfahrung, dass er als Christ leiden musste, in der Schule, in der Arbeit, wo er gerade war. Vielleicht wurdest du irgendwie geschnitten oder verspottet, was auch immer. Auch das ist natürlich Leiden. Ich möchte mal drei Beispiele geben von Personen, die leiden durften. Wir sagen oft müssen. Wir werden nachher sehen, es ist ja auch ein Vorrecht zu leiden. Von drei Gruppen, die leiden durften für den Herrn. Da heißt es dann in Apostelgeschichte 5, ich lese jetzt mal ab Vers 40, da stehen die Apostel vor dem Hohen Rat und werden quasi zur Verantwortung, zur Rechenschaft gezogen, warum sie eigentlich von Jesus da predigen im Tempel, das geht doch nicht. Und sie fügten sich ihm, nämlich diesem Hauptmann, der sie dann abführt, diese Apostel, sie riefen die Apostel herbei und sie gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, im Namen Jesus zu reden und entließen sie. Also die ersten Jünger, die Apostel, ihnen wurde nicht nur verboten zu reden, die wurden auch, ja, wie es hier so heißt, geschlagen. Und was war jetzt ihre Reaktion? Vers 41, sie nun gingen voll Freude von dem Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und dann Vers 42 heißt es so schön, sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren, und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Dann haben wir ein zweites Beispiel, nämlich Stephanus. Stephanus ist uns bekannt sicherlich aus Apostelgeschichte 6 und 7. Er hat ganz furchtlos von Jesus geredet und er wurde der erste Märtyrer, der erste christliche Märtyrer. Da heißt es in Kapitel 7, ab Vers 57, als Stephanus quasi am Ende ist mit seiner Rede und ihnen erklärt, dieser Jesus Christus ist der von Gott verheißene Erlöser, der Messias, der König Israels. Und die wollten das nicht annehmen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saul hieß. Der Stephanus hat mit seinem Leben bezahlt. Aber nicht nur vor fast jetzt 2000 Jahren ist es so gewesen. Ich habe ein anderes Beispiel noch hergenommen. Vielleicht kennt der eine oder andere, zumindest aus Literatur oder Film, die Schwester Corrie ten Boom. Bei ihr war es so, sie lebte in den Niederlanden und als der Krieg 1940 in die Niederlande kam, da verschleppten die deutschen Besatzer alle Juden in Konzentrationslager. Corrie und ihre ganze Familie, sie machten da nicht mit, sondern sie versorgten mehrere jüdische Familien in ihrem Haus hinter einem Verschlag. Sie versteckten sie und versorgten sie. Das ging 1,5 Jahre lang gut, auch wenn es immer schwieriger wurde, eben ausreichend Nahrung zu beschaffen, bis zum April 1944. Da wurde Corrie ten Boom von einem sogenannten Kollaborateur eine Falle gestellt und sie und ihre Familie wurden denunziert und verhaftet. Am Schluss wurde Corrie zusammen mit ihrer Schwester in das KZ Ravensbrück deportiert. Sie überlebte das KZ, ihre Schwester starb. Sie konnte beim Einliefern in das Lager eine Bibel einschmuggeln und im Lager heimlich Bibelstunden halten und so den Überlebenswillen von vielen Mitgefangenen stärken. Und ich glaube, da brauche ich nichts zu sagen, dass das Leid für sie bedeutet hat. Und die Schwester hat ja auch ihr Leben gegeben. Ja, ich habe jetzt diese Beispiele gebracht. Vielleicht haben wir jetzt in unserer Zeit nicht den gleichen Sachverhalt, vielleicht nicht wie bei den Aposteln, dass wir uns vor hohen Herren verantworten müssen oder bei Stephanus, dass wir den Märtyrertod erleiden oder wie bei Corrie ins KZ. Aber ich glaube schon, dass wir das Thema Leiden kennen. Wir finden nämlich im 1. Petrusbrief, den ja Petrus an die Christen in Kleinasien geschrieben hat oder in der heutigen Türkei eben, dass er ihnen da schildert und er spricht von Leiden, die auch sie durchmachen müssen. Und er sagt Folgendes im 1. Petrus 2, Vers 19. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Und dann sagt er weiter, es ist natürlich selbstverständlich, wenn man bestraft wird, weil man Böses getan hat, aber, in Vers 20, wenn ihr um guter Taten willen leidet und das ertragt, das ist Gnade bei Gott. Wir können Leiden natürlich mit Trauer sehen, das ist klar. Im Leiden sind wir, glaube ich, alle geneigt, nicht froh zu sein. Also das ist unsere normale Reaktion. Aber interessant ist, was Petrus sagt. Er spricht hier von einer Gnade, nicht nur wie ich errettet werde. Dazu ist auch Gnade Gottes nötig. Er spricht nicht nur vom Segen Gottes, wenn er mir wo hilft, wenn ich also Hilfe brauche und er hilft mir aus einer schwierigen Sache heraus. Er sagt, es ist Gnade bei Gott, um seinetwillen zu leiden. Und Petrus fährt sogar noch fort, er sagt, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Also Fußstapfen für die Jüngeren vielleicht, das sind die Fußspuren, das sind die Spuren, die man jetzt vielleicht im Schnee macht, wenn man draußen, ja, es ist noch Schnee, wenn man draußen rumläuft. Und er sagt, Petrus, wir sind sogar berufen dazu, zum Leiden oder mitzuleiden. Und das Vorbild dafür ist der Herr selbst, ist Christus. Er hat gelitten und uns ein Beispiel gegeben, ein Vorbild gegeben. Also Vorbild, das ist ein Muster. In der Arbeit sagst du vielleicht Blaupause oder der Plan. Also das, woran ich mich halten muss. Der Herr ist das Vorbild eines Menschen, wie er nach Gottes Willen sein soll. ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und dem dürfen wir nachfolgen. Er gibt das Muster vor, die Richtung. Was war denn bei dem Herrn? Welches Beispiel hat er uns hinterlassen? Und Petrus zitiert jetzt aus dem Alten Testament: Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Was hat denn das jetzt bedeutet für ihn? Das ist jetzt erstmal so ein klarer Hinweis, wie soll ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein? Für ihn bedeutet es Folgendes: Er wurde geschmäht. Petrus sagt, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Was war die Antwort der Menschen auf die Güte, auf die Freundlichkeit Gottes und auch des Herrn Jesus? Dass er die Leute nicht verdammt hat, was er vielleicht hätte tun können, oder angeklagt hat bei Gott oder sich beschwert hat über die Menschen. Nein, hat er alles nicht getan, ganz im Gegenteil. Aber was war die Antwort der Menschen? Er wurde geschmäht, er musste leiden. Und das ist das Normale, so sagt es Petrus. Wenn du als Gerechter in einer Welt leben möchtest, die ungerecht ist, dann bedeutet es ganz normal Leid. Das kann man nicht abstellen. Das ist einfach eine Folge. Das war bei dem Herrn so. Er wollte und er hat als Gerechter gelebt unter Ungerechtigkeit. Und die Konsequenz war Leiden. Jetzt kommt die Frage an uns. Ich glaube, wir wollen auch als gerechte Menschen, als Christen in dieser Welt leben. Ja, hat mein Bruder gesagt, wenn jetzt alle anderen Christen wären, dann wäre es ja wohl leichter. Naja, aber es ist nicht so. Die Welt ist keine Welt der Gerechtigkeit. Es geht ungerecht zu. Das wissen wir doch. Und dann bedeutet das auch für uns Leiden. Darin ist er uns Vorbild. Darin sollen wir ihm nachfolgen. Es gibt aber auch noch eine zweite Art von Leiden. Und da hoffe ich und bete ich, dass nie einer dieses mitmachen muss. Und ich glaube, es geht auch gar nicht, weil nur der Herr diese Leiden tragen konnte. Nur er war dazu in der Lage. Und das kommt jetzt gleich im nächsten Vers. Wir müssen das oder dürfen das unterscheiden. Und da sagt Petrus, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Wir haben sicher aus dem Wort Gottes schon gelernt, dass niemand anders für uns unsere Sünden tragen konnte als nur er. Und kein Mensch konnte diese Strafe für die Schuld wirklich auf sich nehmen als nur er. Nur er allein war dazu fähig und in der Lage. Das heißt aber auch für uns, wenn er es getragen hat, wenn er gesagt hat, es ist vollbracht, dann haben wir mit diesem Leid nicht persönlich zu tun. Wir dürfen daran denken, was es ihn gekostet hat. Ja, wir dürfen Gott anbeten dafür. Ja, aber wir selbst müssen doch nicht wegen Sünden noch leiden, wo er gelitten hat. Es gibt ja so Menschen, die sich da so Geiseln, ich weiß nicht, wie man die genau nennt, ja, ich denke, es sind euch auch bekannt, damit sie eben ein Stück ihrer Schuld mit abtragen können, die sie wohl auf sich geladen haben. So ist ihre Denkweise. Ja. Das wird nicht helfen. Die Sündenstrafe hat nur einer tragen können und hat nur einer getragen. Und Gott sei gepriesen in Ewigkeit, dass es so ist. Da können wir nichts hinzufügen. Und ihr seht, wie nahe das beieinander ist. Die Schrift geht wohl davon aus, dass wir das verstanden haben. Du hast also hier zwei Arten von Leiden. Wenn du als Christ gerecht leben möchtest in einer ungerechten Welt, dann wirst du deswegen Leiden erfahren. Aber, und das ist die gute Botschaft, wenn du Christ bist, wenn du Gottes Kind bist, musst du wegen der Sünde, wegen der Sündenstrafe, wegen dem, was die Bibel Lohn der Sünde nennt, nicht mehr leiden. Da hat ja schon einer gelitten. Der ist ja schon da gewesen und hat es auf sich genommen. Ich glaube, Petrus selber sagt es ja in seinem Brief so wunderschön. Er sagt, ihr wisst ja, dass ihr im Kapitel 1 ab Vers 18, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. So sagt Petrus. Johannes der Apostel beschreibt es so: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Nochmal, als Gottes Kind musst du nicht die Sündenstrafe erdulden. Ich meine jetzt auch nicht dieses, dass Gott uns als Vater auch erzieht. Das ist jetzt wieder ein neuer Aspekt, über den spreche ich heute nicht. Da ist es tatsächlich so, wenn Gottes Kinder erzogen werden müssen, weil es Gott zu bunt wird, jetzt rede ich mal so menschlich, weil er sagt, stopp hier, so geht es nicht weiter, du kannst nicht einfach so handeln, dann ist es natürlich schon so, dass er uns auch Leiden schicken kann. Aber das ist jetzt nicht in meinem Betrachtungsbereich. Es geht hier um diese zwei Arten von Leiden. Leiden um der Gerechtigkeit willen oder Leiden wegen der Sündenstrafe. Das darfst du und solltest du als Christ auch unterscheiden können. Denn zum Ersten, da bist du berufen, so sagt Petrus, Leiden wegen der Gerechtigkeit. Zum Zweiten oder vom Zweiten bist du ja befreit. Du musst nicht mehr für die Sünde leiden. Die Sündenstrafe hat er getragen. Ja, jetzt möchte ich doch etwas sagen noch zu dem, was es den Herrn bedeutet hat, was es ihn gekostet hat auch, dass er wusste, ich bin das Lamm Gottes in die Welt gekommen, um die Sünde aufzuheben, sagt der Hebräerbrief so schön. Das eine Beispiel, was die Schrift uns zeigt, ist beim Einzug in Jerusalem. Und das zweite ist dann der Garten Gethsemane. Vielleicht ist gar nicht ausgeschlossen, dass es noch weitere Fälle gibt. Aber ich denke, das zweite Beispiel zeigt sowieso ganz einzigartig und unvergleichlich, was es für den Herrn schon vorab bedeutet hat, diese Strafe auf dem Kreuz Golgatha, an der Stelle Golgatha zu leiden. Und ich denke auch, dass es stimmt, dass es wahr ist, dass über seinem ganzen Leben der Schatten des Todes lag. Denn er war ja dazu gekommen, die Sünde der Welt zu tragen, also hinaus oder hinwegzutragen. Und das wusste er. Und wenn wir das uns jetzt anschauen, denke ich, sollten wir es auch im Bewusstsein tun, was der Herr Jesus in Matthäus 11, Vers 27 gesagt hat. Er sagt nämlich da: Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Also das heißt, wir können in das Geheimnis des Sohnes Gottes und auch der Beziehung zwischen Sohn und Vater scheinbar nur bis zu einem gewissen Grad hineinkommen. Da sollten wir also vorsichtig sein und nicht sagen, wir wissen alles. Aber zwei Beispiele zeigen es uns doch, vielleicht auch beispielhaft, was es für ihn bedeutet hat. Ja, hier steht in Johannes 12, Vers 20, es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Jesus ist wunderbar eingezogen in Jerusalem. Die Menschen haben ihm zugejubelt, haben ihn begrüßt als den zukünftigen König von Israel. Da könnten wir sagen, wie schön, Herr, jetzt kannst du dich freuen. Ja, denk, die Jünger, die waren vielleicht ganz aus dem Häuschen. Das, was er wollte, sein Volk zu sich zu ziehen, das schien ja erfolgreich zu sein. Aber es kamen schon zu dem bevorstehenden Passa, das dann quasi eine Woche später war, kamen auch einige Griechen zum Fest. Und ich glaube, jetzt lenkt uns der Heilige Geist die Aufmerksamkeit dahin. Jesus sieht, da ist eine Anfrage von diesen da. Denn die treten jetzt auf, die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Also ich denke mir, der Name des Herrn oder das, was er alles getan hat, das war in aller Munde. Das war so, wie sagt man, Stadtgespräch. Also, und jetzt ist sogar der Wunsch dieser, ich sage mal in Anführungszeichen, fremden Leute, die von auswärts kommen: Ja, wir wollen Jesus gerne sehen. Aber wie froh sind da wir oft, wenn Menschen sowas sagen: Ich möchte gern mit Jesus was erleben, ich möchte ihn gern sehen, ich möchte gern in seine Nähe kommen. Wer ist er? Was macht er? Wie ist er? Ja, das ist der eine Aspekt. Jesus gerne sehen. Aber was macht jetzt Jesus draus? Wie betrachtet er die Sache? Er erzählt nichts von Wundern, von seinem bevorstehenden Tod spricht er. Denn er fährt fort, das heißt hier: Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Der Menschensohn soll verherrlicht werden, die Zeit ist da. Darauf lenkt er unseren Blick. Und er sagt weiter: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Diese Menschen haben den Herrn quasi den Blick gelenkt auf das, was in der Zukunft ist, nämlich wenige Tage später. Sein Weg war nach Jerusalem gerichtet, zu einem Ziel: dort für uns zu leiden. Aber nicht nur für seine Jünger und nicht nur für die Juden, für das Volk, sondern für die ganze Welt, auch für diese Griechen. Und es ist ja interessant, dass Gottes Wort überhaupt so spricht und der Herr auch das uns vor Augen führt. Was ist denn, wenn er nicht gestorben wäre? Was ist denn, wenn er nicht stirbt? Dann bleibt er allein. Ist er dann weniger heilig? Hat er keine Gemeinschaft mehr mit dem Vater? Er sagt nur: Wenn ich nicht sterbe, bleibe ich allein. Aber das heißt dann auch getrennt von meinen Jüngern, getrennt von meinem Volk, getrennt von den Menschen in der Welt. Und ich bin Gott so dankbar, dass das nicht eingetreten ist. Und ich glaube, das dürfen wir alle sein. Herr, dass du durchgehalten hast, dafür sei dir ewig Lob, Ehre, Preis und Anbetung. Denn es stimmt nur der zweite Teil, der ist eingetreten. Wenn es aber erstirbt, das heißt, wenn der Herr stirbt, bringt es oder er viel Frucht. Dann sagt er noch was zu uns, zu den Jüngern: Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wenn wir ihm dienen wollen, sagt er: Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Also, der Herr spricht jetzt über die Kosten der Nachfolge Und es ist interessant, gleich der nächste Vers zeigt uns, was der Herr selbst empfunden hat. Jetzt ist meine Seele betrübt. Können wir ein bisschen mit nachempfinden, dass er betrübt ist, dass seine Seele betrübt ist? Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Ich habe gesagt, es konnte ihm hierin keiner folgen. Weder Griechen noch Juden noch die Jünger. Bleibt auch die Frage, die Jünger, die ja um ihn herum waren, inwieweit haben sie eigentlich gefühlt, gespürt, empfunden, was den Herrn da gerade bewegt? Jetzt ist meine Seele betrübt. Und wenn ich es von den Jüngern sage, ist ja sicherlich auch die Frage an uns alle. Wie oft sind wir durch unsere kleinen und meist vorauszusehenden Nöte völlig in Anspruch genommen? Da haben wir für nichts anderes mehr ein Auge. Ja, wir gehen vielleicht zum Doktor. Der Doktor hat eine schlechte Nachricht für uns und da können wir erstmal gar nicht, an nichts anderes mehr denken. Was passiert mit mir? Wie mache ich das? Wie komme ich dann zurecht? Ich weiß gar nicht, wie ihr es seht. Haben die Jünger gemerkt, was den Herrn bewegt? Was hat denn eigentlich der Tod, der bevorstehende Tod für ihn wirklich bedeutet? Es war doch Verlassensein von Gott. Und es war doch der größte Angriff des Feindes und der Finsternis. Und es war doch, den Kelch zu leeren und Gottes Lohn für die Sünde zu bezahlen. Es war, dass er ganz allein dastand, von den Jüngern verlassen, von der Volksmenge abgelehnt, von den Soldaten verspottet, von den Pharisäern verhöhnt und von denen, die vorbeigingen, verlästert. Wie sagt der Psalmist in Psalm 40, Vers 13 so schön? Übel ohne Zahl umringen mich und mein Mut hat mich verlassen. Übel ohne Zahl haben ihn umringt. Und am Ende, ganz am Ende, musste Gott ihn verlassen. Ja, es war keiner da, der ihm zu Hilfe eilen konnte und seinen Schmerz lindern. Verstehen wir das, dass der Herr sagt, jetzt ist meine Seele betrübt? Aber dass er hier nicht stehen bleibt, das sehen wir gleich. Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Nein, darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Und da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Ja, das war die Antwort aus dem Himmel. Wir haben es einmal bei der Taufe, wir haben es einmal bei der Verklärung, aber auch hier antwortet der Himmel. Jetzt finden wir noch etwas Zweites. Ich glaube, es ist wirklich einzigartig in der Schrift. Es ist das, was im Garten Gethsemane geschehen ist. Ihr findet es in Matthäus 26, ab Vers 36. Gethsemane, das heißt ja wenige Stunden vor dem Kreuz. Ja, also Einzug in Jerusalem, das waren einige Tage, jetzt sind wir wenige Stunden davor. Da lesen wir, da kam Jesus mit ihnen, mit den Jüngern, zu einem Garten, der hieß Gethsemane und sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Die bevorstehende Not bringt den Herrn dazu, dass er betet. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Ja, Jesus hat, haben wir heute auch schon gehört, Kinder geherzt. Er konnte sich freuen. Aber hier, wo etwas, wo dieses Entscheidende vor ihm steht, da sehen wir ihn, wie er trauert und wie er zagt. Meine Seele, sagt der Psalmist, ist betrübt bis an den Tod. Und wir lesen auch hier, da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Bis zum Tode betrübt. Ja, warum? Weil jetzt die Versuchung ihren Höhepunkt erreicht. Aber auch, ich glaube, weil Gott uns zeigen will, was in diesem Menschen, also er ist ja auch Gottes Sohn, ja, aber in diesem wahren Menschen für Gefühle da sind und dass sein Innerstes uns geoffenbart wird. Was ist denn in ihm drinnen? Man sagt ja, wenn du nicht weißt, ist es jetzt eine Pampelmuse oder irgendwas anderes, musst du draufdrücken. Du musst schauen, unter Druck wird offenbar, was innen drin ist. Was ist dem Herrn? Er ist betrübt bis zum Tod. Und ich glaube, Lukas sagt es auch noch. Ich habe mal die Parallelstelle von Lukas. Da heißt es sogar, er rang mit dem Tod und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. So hart ist es ihm angekommen. Was ist das Anliegen? Was will er? Und er sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ja, das Gebet, es ist ihm wichtig. Es heißt sogar, er betete heftiger. Er beginnt zu trauern und zu zagen. Die Seele, sie ist betrübt. Er ringt. Mein Vater, ist's möglich. Aber wie geht's aus? Was ist in ihm drin? Denkt er an sich? Nee, das sind wir immer noch. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Weiß gar nicht, ob wir sagen können, da ist sogar noch die Kraft überhaupt nicht verbraucht. Ja, als er seinen Dienst begonnen hat, sein öffentliches Auftreten, da war natürlich auch Kraft nötig. Er ließ sich taufen, er wurde von dem Widersacher, von dem Teufel versucht, dreimal, so berichtet uns die Schrift es. Und diese Versuchung zu überstehen, zu durchstehen, da war Kraft nötig. Doch hier scheint die Kraft nicht geringer zu sein von ihm. Was zeigt uns Gott damit? Einmal, welche Kraft er hat, welchen Gehorsam und ich glaube auch, welche Liebe er zu uns haben muss. Das können wir sonst ja gar nicht besser sehen als hier. Nichts ist schwächer geworden. Nicht die Kraft, nicht der Gehorsam, nicht die Liebe. Und das Johannesevangelium, ich liebe es so sehr, ich liebe alle Evangelien, aber das Johannesevangelium war das, was ich das erste Mal lesen durfte und was auch, auch mit einen Anschluss gegeben hat, wo ich gläubig wurde. Es sagt dann in Kapitel 14, ab Vers 30 noch etwas. Das habe ich hier jetzt nicht dabei. Da sagt der Herr Jesus, es kommt der Fürst der Welt und in mir hat er nichts, damit aber die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat. Was sollten wir erkennen? Was soll die Welt erkennen an ihm? Wir sagen zu Recht, dass er uns liebt. Aber ich glaube, wir sollen auch verstehen, dass er den Vater liebt. Er selbst sagt es ja. Der Fürst der Welt, der kommt, er findet nichts in mir. Er hat keinen Angriffspunkt. Aber die Welt soll und darf erkennen, dass ich den Vater liebe und ich handle, wie er mir geboten hat. Was war denn möglich? Was war denn noch klarzustellen für uns und auch für die Welt? Eines müssen wir uns auch merken. Wenn er uns befreien wollte von der Macht der Sünde, dann ging es nicht als lebender Retter. Er konnte nicht ein lebender Retter bleiben. Er hat doch so vielen Menschen in seinem Leben geholfen. Aber so ging es nicht weiter. Sondern, was musste er werden? Ein sterbender Erlöser. Ein lebender Retter, so hätten wir vielleicht gedacht, da hätten wir uns gefreut und wären zufrieden gewesen. Aber er hätte uns so nicht retten können. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, dann bleibt es allein. Wir brauchen einen sterbenden Erlöser. Und ich glaube, auch etwas ist sichtbar im Leben des Herrn, dass er jeden Schritt zusammengeht mit seinem Vater. Er begegnet zusammen mit dem Vater der Macht des Feindes, der Macht des Todes, und er nimmt auch aus der Hand des Vaters, und das ist sehr schön, nicht von irgendjemand anders, den Kelch des Leids. Wir wissen, wo er den Sieg errungen hat, auf Golgatha. Und es ist wahr, Gott sei dafür in Ewigkeit gepriesen. Ich glaube, wir können niemals auch zu viel nachdenken über das Leben des Herrn, was er auf der Erde gelebt hat. Und es gibt meiner Ansicht nach auch keine Person und keinen Ort, wo der Mensch nach dem Herzen Gottes besser geoffenbart worden ist als hier. Ich habe zum Schluss noch ein paar Fragen an mich, an euch. Ja, wie siehst du jetzt dein Leid? Wir haben ja über Leiden bei uns gesprochen, so habe ich begonnen. Aber das ist die Frage, die mir genauso gestellt werden muss und euch. Ist er Vorbild für dich, für mich, dass du seinen Fußspuren nachfolgst? Ist Leid um seinetwillen eine Gnade bei Gott für dich? Leidest du noch wegen deiner Sünden? Vielleicht wegen böser Taten? Da hat Petrus was zu sagen, das ist richtig, aber bist du ein Kind Gottes? Musst du für deine Schuld vor Gott noch leiden? Die hat er doch schon längst getragen. Und siehst du auch Gottes Hand im Leiden? Bei dem Herrn war es so. Ich glaube, das können wir so deutlich sehen, zumindest beim Herrn, wie die Gemeinschaft zwischen ihm und dem Vater war. Und es hat mir jemand diesen Satz gesagt, das ist eigentlich eine Aussage, nie ist uns Gott so nahe, wie wenn wir um seinetwillen leiden. Wir haben viele Berichte gehört von Christen, die verfolgt wurden, die im Gefängnis waren und die gesagt haben, der Herr war mir so nahe, der hat mir so geholfen, gerade in den schweren Zeiten. Ja. Und dann ganz zum Schluss möchte ich euch noch was vorlesen. Es gibt ja dieses schöne Traktat oder dieses Bild auch, nicht nur Traktat, aber ein Bild, Spuren im Sand. Und da lese ich euch den Text noch vor, zu diesem Bild. Da heißt es, eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn, vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Ja, vielleicht können wir das noch mitnehmen. Das Petrus schließt ja seinen Brief so, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch die er eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Einmal dürfen wir in der Zukunft von unserem Leid vielleicht beim Herrn auch was sehen, was wir gelitten haben. Und vielleicht geht es uns dann auch so in den schwersten Zeiten. Da war nur eine Spur, weil er uns getragen hat. Amen.